Unser heutiger Gast ist der Mediendenker Siegfried Zielinski. Der Erfinder einer Archäologie der Medien war unter anderem Professor für Medientheorie und Variantologie der Künste und Medien an der UdK Berlin, Gründungsrektor der ersten Kunsthochschule für Medien in Köln, Direktor des Wilhelm-Flusser-Archivs sowie Rektor der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe. In unserer heutigen Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast über Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation, wollen wir von Zielinski erfahren, wie jemand, der fast ein ganzes Leben der Theorie und Geschichte der Medien gewidmet hat, heute auf die künstliche Intelligenz blickt, auf eine Technologie, die aktuell scheinbar dabei ist, die uns bekannte Welt grundlegend zu verändern. Mein Name ist Thorsten Frehme.
Mein Name ist Friedrich von Borries. Schön, dass Sie uns heute zuhören.
Herr Zielinski, schön, dass Sie heute bei uns sind.
Ja, guten Morgen. Schönen Dank für die Einladung.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Frehmer und Friedrich von Borries.
Ja, wir fangen ja immer mit einer biografischen, sehr einfachen Frage an. Wie sind Sie zur Kunst gekommen?
Da gibt es natürlich, wie bei allen wichtigen Fragen, verschiedene Antworten, verschiedene Wege, die dann mich immer näher an die Kunst herangeführt haben. Ich habe vor einiger Zeit in einem ganz anderen Kontext darüber nachgedacht und bin zu einer Antwort gekommen, die Sie möglicherweise irritieren mag. Ich komme aus einer katholisch-polnischen Familie. Bin ziemlich streng katholisch erzogen worden und habe die Inszenierungskraft der katholischen Kirche als Überlebensmittel benutzt, um durch diese Phase meiner Kindheit durchzukommen. Mit 14 bin ich dann aus der Kirche ausgetreten oder bin nicht mehr hingegangen. Da war es vorbei. Aber diese Inszenierungspraxis habe ich vor allem als eine ästhetische Praxis verstanden und habe mich die anderthalb Stunden dann, die die Messe dauert, mit diesem Vergnügen an der Musik, an den balletösen Choreografien, die da stattfinden und allen möglichen Ritualen, die da durchgezogen werden, ergötzt. Das war sozusagen die jüngste Herkunft für den Weg zur Kunst. Im Laufe meiner Adoleszenz bin ich ganz stark mit der Musik in Berührung gekommen. Mein Vater war Musiker, hat am Theater gearbeitet und ich habe viel, weil meine Mutter früh starb, ganz viel Zeit im Theater verbracht, in dem Orchestergraben. Ich habe noch heute die Gerüche in der Nase von dem Speichel, von dem Schweiß der Musiker. Das war eine unglaublich spannende Geschichte, die musikalische Kunst auch so erleben zu können. Und dann fing das mit dem Studium an und mit diesem ganzen Zeug, was die Geisteswissenschaften halt herzugeben haben. Und da hat mich die Kunst immer am meisten interessiert, weil ich in den Künsten die größten Freiräume gespürt habe. Die größten Freiräume des Denkens, aber auch die größten Freiräume des Machens. Und das hat mich so begeistert, dass ich dann auch 50 Jahre dabei geblieben bin.
Wäre es eine Überbetonung biografischer Erklärungen, wenn man in dieser Konfrontation mit den Zeremonien der katholischen Kirche auch den Ursprung für ihr Interesse an Medien suchen würde?
Das ist eine wunderbare Interpretation. Ich sehe das so. Ich hatte schon das Wort Inszenierung benutzt, die Kirche, die Messe. Auch im Unterschied zwischen der katholischen und der evangelischen Kirche ist ein einziges, also eine Orgie, es ist ein Fest. Es kommt ja noch hinzu, dass dann Weihrauch verschüttet wird oder verstreut wird. Stellen Sie sich vor, man ist da als junger Mensch, als 10-, 11-Jähriger hingegangen, hatte nichts gegessen, leerer Magen, musste dann auf Holzbänken oder auf Steinbänken knien. Der Körper war wirklich malträtiert und dann begann diese Inszenierung inklusive eben des Weihrauchs und man schwebte in allen möglichen Sphären weg. Das hatte einen hochgradig medialen Charakter. Jedes Moment, die Art, wie die Predigt inszeniert war, die Art, wie die Kleidung mit der Messdiener. Alles ist ja Inszenierung in der katholischen Kirche, sorgfältig durchdacht, auf lange Tradition zurückgreifen. Ja, unbedingt ein entschiedenes Ja. Die Kirche war die erste Begegnung mit dem Medialen. Und auch mit der Wichtigkeit des Medialen. Ich sage es ja an meiner eigenen Erfahrung. Da habe ich wahrscheinlich eben das, was ich dann viel später theoretisch gelernt habe, dass The Medium is the Massage von Marshall McLuhan, das Medium ist die Massage, dass das sozusagen hier par excellence zutrifft. Habe ich an mir selber gespürt, dass die Inszenierung war mir viel wichtiger als das, was da gesagt wurde. Das habe ich fast alles vergessen.
Ja, weil man kommt sofort Lust, in die Kirche zu gehen wieder, wenn man ihnen so zuhört. Ne?
Ja, ich mache es auch gelegentlich jetzt noch, aber wirklich aus dem Grund. Aus dem Grund, dass ich sozusagen etwas wieder besuche, so eine Art Reenactment. Und ich kann mich da wirklich auch ganz gut amüsieren.
Zu dieser Vielfalt vielleicht noch eine Frage auch zu unserer Einleitung, was vielleicht nicht eben klar ist. Es heißt, dass Sie die Professur für Medientheorie und Variantologie. Variantologie ist vielleicht ein Begriff, der nicht sofort einleuchtet, außer wenn man Ihnen jetzt zugehört hat und sieht, aus wie vielen Einflüssen sich das speist. Aber vielleicht könnten Sie den Begriff der Variantologie nochmal ein bisschen erläutern, was sich dahinter verbirgt.
Das versuche ich in aller Kürze zu machen. Vielleicht eine winzige begriffliche Korrektur. Ich selber habe mich nie als Medientheoretiker bezeichnet, sondern ich habe immer gesagt, ich bin ein Mediendenker. Das ist für mich ein offenerer Begriff als die Medientheorie. Ich habe auch, obwohl ich am Anfang mit zur Etablierung dieser Disziplin beigetragen habe, aber ich habe nie viel von dem Begriff der Medienwissenschaften gehalten, weil es für mich irgendwie nicht stimmt. Und vor allem eben etwas vortäuscht, was nicht unmittelbar in der Packung drin ist, sozusagen. Ja, das Wissenschaftliche, womit ich immer noch das Naturwissenschaftliche auch wesentlich verbinde. Also Mediendenker. Ich habe ziemlich früh angefangen, mich mit tiefenzeitlichen Entwicklungen der Medien zu beschäftigen. Tiefenzeitlich heißt nicht nur 19. Jahrhundert, sondern wirklich viele Jahrhunderte und sogar Jahrtausende zurückgehen. Können wir vielleicht später nochmal drüber sprechen, weil es auch für unser Thema im engeren Sinne relevant ist. Habe dann etwas erfunden mit der Archäologie der Medien, wie ich sie entwickelt habe. Haben andere natürlich auch daran gearbeitet. Das ist ja vollkommen klar, sowas macht man nicht alleine. Was mir ermöglichte, diese tiefenzeitlichen Recherchen, Untersuchungen sozusagen in die Gegenwart und in eine mögliche Zukunft hineinzuholen. Ich war mit dem Foucault'schen Begriff der Archäologie aber immer etwas unglücklich, weil er mir zu sehr negativ besetzt war durch den Machtbegriff, der halt über allem thront, was Michel Foucault eigentlich analysiert hat. Er war selber übrigens auch unglücklich damit. Ganz spät in einer Vorlesung, die habe ich aber wirklich erst viel, viel später zur Kenntnis genommen, hat er dann auch das Wort Anarchäologie oder Anarchiv benutzt. Nicht an Archäologie, an Archiv. Ich habe Anfang der 90er Jahre mit diesem Begriff schon begonnen zu arbeiten, Anarchäologie. Den fand ich ganz gut, weil der so etwas Anarchisches hat, die Gesetze, die Grammatiken ein bisschen außer Kraft setzt, aber andererseits auch wieder zu negativ ist. Und dann in verschiedenen Gesprächen habe ich mich immer wieder gefragt, worum geht's dir eigentlich, was du da tust? Warum tust du das auch mit so einer großen Leidenschaft? Und kam dann zu dem Ergebnis, dass ich eigentlich interessiert bin an der Art und Weise, wie Kunst, Wissenschaft und Technik miteinander spielen, miteinander in ständig neue Relationen kommen. Und wenn man in unterschiedliche Länder oder in unterschiedliche Regionen und historische Schichten geht, immer wieder anders, immer wieder verschieden. Und da habe ich gedacht, das ist es eigentlich, was mich interessiert. Wie spielen diese drei Felder miteinander? Wie kommen die zusammen oder wie gehen sie auseinander? Ein Wort dafür zu finden, die vorhandene Begriffsarchitektur hat das nicht hergegeben. Und dann habe ich was erfunden. Das habe ich immer wieder gemacht in meiner jungen Karriere und habe einfach diesen Begriff der Variantologie erfunden. Eigentlich aus der Musik kommend. Die Variante in der Musik spielt eine sehr wichtige Rolle darüber. Können wir jetzt vielleicht nicht sprechen. Aber das fand ich sehr schön. Das hat so was Elegantes, das hat was Leichtes. Und ich habe es selber erfunden, was toll ist. Dann kann ich es auch selber mit Inhalt füllen.
Ja, vielleicht das auch Ihre aktuellste Äußerung zu diesem Feld zwischen Künsten, Medien und Technologien ist ja die Publikation Artificial Intelligence, wo Sie eine Abgrenzung vornehmen zu dem gebräuchlichen Begriff der künstlichen Intelligenz. Es gibt ja viele zeitgenössische, kritische DenkerInnen, die sagen, was sie an dem Begriff stört, ist der Intelligenz. Machine Learning wäre eigentlich keine Intelligenz. Und Sie haben da eine andere Wendung mit der Extelligenz. Vielleicht können Sie unseren HörerInnen diese Wendung kurz darlegen.
Auch hier ist das Motiv, die Ursache für die Denkrichtung eine gewisse Unzufriedenheit mit dem etablierten Diskurs, wie Sie beide auch, habe ich natürlich auch in den letzten Monaten und Jahren diese Kilometer von Texten gelesen, die zur künstlichen Intelligenz erschienen sind. Die vielen Feuilletonbeiträge, es ist ja mittlerweile fast eine Pflicht, dass fast in jeder Ausgabe der FAZ oder der Süddeutschen oder was auch immer, muss ein Artikel dazu drin sein. Das hat mich doch zunehmend gelangweilt, weil die Erklärungsmuster immer sehr ähnlich sind. Nicht bitte schon wieder, was passiert zwischen Risiko und Chancen in diesem Zwischenraum. Und das hat mich alles wirklich gelangweilt, zu langweilen begonnen. Und dann habe ich versucht, eben mir selber diese sehr einfache und gleichzeitig schwierige Frage zu stellen. Was ist das eigentlich, was da passiert? Das ist wichtig, dass ich diese Voraussetzung formuliere. Ich bin Mediendenker und gehe als Mediendenker an dieses Phänomen ran. Und das Erste, was mir absolut klar war, es ist ein Medium. Das war schon mal ein erster wichtiger Schritt, ich benutze jetzt diesen Begriff erst nochmal, künstliche Intelligenz, weil jeder dann weiß, worüber ich spreche. Künstliche Intelligenz ist ein Medium. Das erleichtert in vielerlei Hinsicht den Zugang, da können wir vielleicht später nochmal darüber sprechen. Es ist auch Medium durchaus im materiologischen Sinne, im materiellen Sinne, weil hinter der künstlichen Intelligenz also nicht nur die Maschinen stehen, auf denen sie generiert wird, sondern eine Fülle von Arbeitsprozessen, die eben nicht sichtbar sind und die eben sehr viel eben mit politischer Ökonomie und mit Materialität und so weiter zu tun haben. Auch das spricht also sehr stark für meinen Medienbegriff, zumindest eben dafür, dass ich das als Medium betrachte. Aber der wichtigste Punkt ist sicher, dass ich mir für meine Denkweise absolut klar gemacht habe, dass diese maschinellen Denkformen, die da in Form von Applikationen existieren, von Computerapplikationen existieren, nicht unserem Körper inhärent sind, also nicht inkorporiert sind, sondern dass sie exkorporiert sind. Sie laufen auf Maschinen, die noch außerhalb von uns laufen und deshalb Extelligenz. Ich spreche den Maschinen ganz bewusst nicht die Kognitionsfähigkeit ab und weiß auch, dass wir zunehmend damit zu tun haben werden. Maschinen können denken. Das ist für mich gar keine Frage. Das hat eine Geschichte von 700 Jahren. Darüber können wir auch gerne nochmal sprechen. Es ist ein Denken, das anders ist als unser Denken. Und der äußere Unterschied ist zunächst mal, dass es sich um ein Denken handelt, das außerhalb von uns stattfindet und das wir sozusagen dann wiederum inkorporieren und mit ihm arbeiten. Und da entsteht dann eine neue Qualität, über die wir vielleicht dann auch noch sprechen können.
Trotzdem um einen kurzen Exkurs bitten, wenn Sie sagen 700 Jahre, dann wird der ein oder andere sagen, was meint der jetzt?
Ja, also
ist der verrückt? Vielleicht gut, ein Beispiel.
Zwei Beispiele zusammen mit meinen Studenten hier an der UdK in Berlin habe ich vor mittlerweile auch schon fast 10 Jahre her einen Automaten rekonstruiert, der 850 gebaut wurde in Bagdad, in Mesopotamien, was ja nicht immer so war, wie es heute ist, sondern eine der wichtigsten Kulturen auch für unsere Zivilisation darstellt. Algorithmus, das Wort kommt sogar von daher, Al-Khwarizmi war Iraner, muss man sich mal vorstellen, jetzt wird Iran gebombt. Damals haben die Iraner uns sozusagen die Fertigkeiten und die Begriffe geliefert, mit denen wir dann in unserer Kultur arbeiten können. Wir haben das dann einfach geklaut, so wie wir das heute halt auch noch machen. 1850 wurde ein Musikautomat gebaut in Bagdad von drei Jungs, die wunderbar auch für unsere Diskussion sind, ein Modell sind. Die kommen aus ganz unterschiedlichen Disziplinen, Denkrichtungen und haben sich zusammengetan mit ihren Kräften und haben dann eben einen Automaten, der programmierbar war. Ich rede von 850, einen programmierbaren Automaten hergestellt. Als ich das mit den Studenten rekonstruiert habe, das Teil steht mittlerweile in zwei Museen auch. Das war irre, weil das konnten die nicht glauben, dass die schon in der Lage dazu waren, algorithmisch zu denken. Ja. Das zweite Beispiel, da haben wir auch eine große Ausstellung am ZKM drüber gemacht, ist Ramon Lull, 14. bis 15. Jahrhundert, Beginn 15. Jahrhundert, seine Papiermaschinen, seine Denkmaschinen, also der Versuch sozusagen, Gedanken nach außen, wieder dasselbe, nach außen erstmal zu projizieren, auf Papier, in Form von Symbolen dann aufzuschreiben und dann mit diesen Symbolen hantieren, als seien diese Symbole Wörter, Begriffe, Barmherzigkeit, Güte für Gott und so weiter und so fort. Damit kann ich dann Kombinationen machen und kann sogar eben das in verschiedene Sprachen übersetzen. Also auch schon dieser Gedanke, dass man da übersetzen kann, dass man in andere Kulturen und in andere Sprachen übersetzen kann, im Falle von Ramon Lull ins Hebräische und ins Arabische. Das war ein sehr wichtiger Gedanke. Also, und das sind, wie viele Jahre jetzt? 700 oder irgend sowas. Gell? Und das ist interessant, wenn ich das noch sagen darf, weil ich weiß, dass Ihnen das auch, oder ich vermute, dass Ihnen das auch sehr am Herzen liegt. Als diese Art von maschinellem Denken in die Welt kam, stellte Ramon Lull nicht nur sofort die Frage nach der Ethik, sondern das Motiv, diese Dinge zu entwickeln, war ethisch. Und das ist doch wirklich erstaunlich. Vor 700 Jahren, daraus könnten wir lernen, denn sein Versuch war, die drei Religionen, die sich bekriegen, das Christentum, die Muslime und die Juden in Kommunikation miteinander zu bringen, über ein Tool, über ein Instrument, wie wir heute sagen würden, das eben neutral ist, das nicht sozusagen die Farbe der jeweiligen Kultur und Religion hat, sondern eben das abstrahiert davon in Form von Symbolen. Das ist doch ein toller Gedanke. Das ist ein irrer Gedanke. Die künstliche Intelligenz wird eingesetzt, um ein ethisches, ein schwerwiegendes ethisches Problem zu lösen und zum Frieden beizutragen.
Wobei man ja heute weiß, dass zumindest die KI, die uns zur Verfügung steht, nicht neutral ist und natürlich zu ganz anderem vor allem eingesetzt wird als für ethische Zwecke. Trotzdem gibt es ja immer wieder KünstlerInnen, die versuchen, KI sich als Werkzeug für künstlerische Produktion anzueignen, bis hin sich zu fragen, ob die Sprachmodelle, die wir jetzt haben, oder irgendwann diese allgemeine künstliche Intelligenz, ob die auch künstlerisch denken kann. Können Sie sich vorstellen, und so habe ich Sie gelesen, dass KI auch künstlerisch denken kann, aber dann, wenn ich Sie richtig verstanden habe, möglicherweise keine Kunst macht, die wir verstehen, sondern die für andere artifizielle In- oder Extelligenzen geschaffen ist?
Das ist natürlich eine sehr spannende Frage und wahrscheinlich auch die entscheidende der ganzen Diskussion, aber tatsächlich nicht einfach zu beantworten, weil da verschiedene Dinge ins Spiel kommen, die man sozusagen als Voraussetzung mitdenken muss. Man kann die künstlichen Intelligenzen natürlich wie Instrumente benutzen und das tun sehr viele. Das war auch eine lange tatsächlich medientheoretische Diskussion. Welche Medien sind nur Instrumente, welche können eben auch mehr werden, welche sind dann tatsächlich generativ zum Beispiel. Diese Diskussion stellte sich schon also mit den ersten Computergrafiken und das stellte sich auch schon vor, als es das elektronische Video oder der Film und die Fotografie erfunden worden ist. Also das ist ein sehr wichtiger Punkt. Die Fähigkeit, künstlerisch zu agieren und zu generieren, ist verbunden mit der Fähigkeit der Programmierer, Algorithmen zu denken und zu formulieren, die genau das können, die die Freiheitsgrade haben, die die künstlerische Arbeit zu Recht für sich beansprucht, die aber auch die Ambiguität haben, die künstlerisches Denken und Handeln immer wieder beinhaltet. Ich spreche hier von Kriterien, die nicht neu sind, Ambiguität, die Ränder erkennen können, das sogenannte im Englischen Fringe Consciousness, das Bewusstsein von den Rändern und nicht nur vom Zentrum. Das sind alles Kategorien, die Dreyfus schon in den 60er Jahren entwickelt hat, als Hardcore-Kategorien für das, was er als intelligent bezeichnet. Und damals war seine Auffassung ganz klar, Maschinen werden das nicht können. Aber mittlerweile sind die Entwicklungen so weit, dass sie gelernt haben, mit solchen Dingen umzugehen. Ich spreche auch da aus eigener Erfahrung. Einer meiner Studenten war David Link. Der hat bei Friedrich Kittler und bei mir promoviert vor über 20 Jahren mit einem Projekt, das hieß Poetry Machine, Poesiemaschine, 2000 bis 2002 etwa entwickelt bei uns in Köln. Im Zentrum dieser Maschine steht die Idee und die Praxis, Poesie schreiben zu lassen durch Maschinen. Aber Sie haben es schon angedeutet, die Gratwanderung ist natürlich äußerst schmal. Der Programmierer ist ständig natürlich sozusagen mit seinen Aktivitäten dabei, die Algorithmen so zu formulieren, dass die Freiheitsgrade sich wirklich entfalten können und dass nicht nur einfach sozusagen die Effektivität siegt und nicht nur das, was im Zentrum, im statistischen Zentrum mehrheitsfähig ist. Das hängt sehr stark mit der Programmierfähigkeit der Künstler zusammen. Ich würde auch, was ich so sehe im Moment und höre, würde ich auch einen starken Unterschied machen. Es gibt halt viele Künstler, die einfach die KI als Instrument anwenden, um bestimmte Dinge zu verstärken, um Dinge zu beschleunigen und was weiß ich was alles. Aber es gibt auch andere, die wirklich tief in die Algorithmen reingehen, die sehr gut programmieren. Man muss schon ziemlich gut programmieren können, um dann auch wirklich da eingreifen zu können. Und das sind dann doch eher wenige. Und darauf kommt es mir auch an. Also um bei diesem Medium intervenierend tätig sein zu können, muss ich auf einem hohen Niveau die Maschinen verstehen können und muss die Software auch selbst produzieren können. Sonst funktioniert es nicht.
Das ist natürlich ein wahnsinnig großes Feld und ich würde die Chance nutzen. Sie sagten eben, es steht jede Woche was im Stern, im Spiegel, in der Süddeutschen, wenn ich jemanden habe, der, sagen wir mal, sich anders denken und aus einer anderen Tradition damit beschäftigt hat, da an zwei Stellen nachzufragen, die Sie auch in dem Manifest besonders hervorheben. Das eine ist dieser Zeitfaktor, also dass Sie ja sagen, dass es die KI ja scheinbar oder die KI diesem ewigen Menschheitstraum näher kommt, sozusagen die zeitliche Begrenztheit aufzuheben und auch in einem ganz anderen Zeitmodus operiert als der Mensch. Was hat es damit auf sich, beziehungsweise was bedeutet das für uns? Und der zweite Punkt, den schließe ich gleich an, das war die Frage nach den Bildern, weil Sie sagen, algorithmisch oder statistisch erzeugte Bilder sind keine Bilder mehr in dem Sinne. Und in meinem Umfeld nutzen gerade alle sozusagen, also die KI als Instrument, wie Sie gerade sagten, um Bilder zu erzeugen. Und was ist das für ein Gedanke? Also welche Konsequenz hat der Gedanke? Das sind jetzt zwei Fragen auf einmal vielleicht. Fangen wir mit der Zeitlichkeit an.
Die Antwort hängt ein bisschen mit Ihrer Einleitung zusammen, mit einem Namen, der darin vorkommt, nämlich Wilhelm Flusser. Als ich dieses Manifest formulierte, war der Anlass ein Vortrag in Arles bei der berühmten Fotoschule, an der eben auch Wilhelm Flusser ab und zu unterrichtet hat vor vielen Jahren. Wilhelm Flusser wurde 105 letztes Jahr und ich war da eingeladen und habe eben gesprochen und habe mir Gedanken darüber gemacht, Das geht nochmal auch zu der Frage von Herrn von Börjes zurück. Hab mir Gedanken darüber gemacht, was heißt eigentlich heute unter den Bedingungen von künstlicher Intelligenz gegen den Apparat arbeiten? Das ist ja eine der großen Thesen bei Wilhelm Flusser. Der normale Fotograf oder der normale Mensch, der ein Fotoapparat benutzt, drückt drauf und der Apparat macht alles. Wir sind nur Funktionäre des Apparats. Künstlerisch spannend wird es, wenn ich eingreife, wenn ich anfange, gegen den Apparat zu arbeiten. Und diese Frage habe ich mir gestellt, eben im Hinblick auf die künstliche Intelligenz, auf die Applikation der künstlichen Intelligenz. Und da wurde mir immer mehr klar, je tiefer ich reingehe, hier geht es weder um Bildproduktion primär, noch um poetische Produktion primär, noch um musikalische Produktion, wenn ich jetzt die Bildsynthesemaschinen und die Musiksynthesemaschinen noch zu den Sprachmodellen hinzu nehme, sondern es geht tatsächlich um algorithmische Artefakte, die erzeugt werden. Algorithmische Artefakte, die das Ergebnis von statistischen Berechnungen sind und von recht komplizierter oder mehr oder weniger komplizierter Wahrscheinlichkeitsrechnung. Dieser Begriff des algorithmischen Artefakts, den Informatiker auch benutzen, um etwas zu bezeichnen, wo Glitches vorkommen, wo Dinge, die Verzerrungen sein können, vorkommen, scheint mir adäquat zu sein, um diese neue Welt zu bezeichnen. Es sind keine Fotos mehr. Es spielt kein bildgebender Apparat mehr eine Rolle, außer dass ich ihn sozusagen als Trainings, seine Resultate als Trainingsground benutze. Es spielen diese produzierenden, auch materiologisch produzierenden Medien erstmal keine Rolle mehr, sondern die künstliche Intelligenz nährt sich aus den vorhandenen Archiven und berechnet da ja nur sozusagen die digitalen Werte, nicht die Bilder selber. Das ist ja ein ganz anderer Vorgang. Ne? Und das ist der Punkt, warum ich sage, vielleicht hilft es, auch aus dieser ganzen Urheberrechtsdiskussion und diesen ganzen Autorendiskussionen ein bisschen herauszukommen, indem ich sage, okay, das sind keine Fotos mehr, das sind keine Filme mehr, was da generiert wird, das sind algorithmische Artefakte, also das sind synthetische Dinge. Und mir zumindest hilft das enorm. Und ich kann auch mit diesem Wissen vielleicht sogar etwas besser und schärfer dann noch beurteilen, wie ich die Dinge unterscheiden kann, die da auf mich zukommen. Der zeitliche Aspekt spielt tatsächlich eine sehr wichtige Rolle, aber da machen wir natürlich wirklich einen Riesenfass auf, weil gegenwärtig auch darüber wird kaum gesprochen, in dieser ganzen politischen Debatte, der Zeitaspekt auch eine sehr wichtige Rolle spielt, aber in einer ganz anderen Hinsicht, nämlich im Sinne der Ewigkeits- oder im Zusammenhang der Ewigkeitsfantasien von vielen, die da gerade auch im Hightech-Bereich unterwegs sind. Viele von denen wollen ja unbedingt sozusagen in die ewigen Jagdgründe eingehen und stellen sich auch so vor, dass wir mit Hilfe der Technologie, das ist dann das, was man so vom Schlagwort her Transhumanismus nennt, dass man mit der Technologie diese Unsterblichkeit auch letztendlich erreichen kann. Davon hat schon Marvin Minsky geträumt vor 70 Jahren am MIT und mittlerweile sind die Jungs reich genug, dass sie sich sozusagen sogar ganze Länder kaufen könnten. Das ist bei der Gründerdiskussion zum Beispiel nie wirklich erwähnt worden, aber es ist ein wesentlicher Hintergrund, dass man sozusagen ein Territorium hat, wo man mal ausprobieren kann, was passiert, wenn man mit diesen Ewigkeitsfantasien Politik macht und einfach einen Staat gründet und Territorium besetzt und so weiter. Dieses, was die Griechen Aion genannt haben, ein schönes Wort, diese Ewigkeitsdimension der Zeit, die spielt bei der künstlichen Intelligenz eine sehr wesentliche Rolle. Und ich setze dem gegenüber immer wieder das Poetische des Kairos, also des Moments, des günstigen Augenblicks, die unmittelbare Gegenwartserfahrung, die wir nicht verlieren dürfen, die natürlich eben auch eine sinnliche Erfahrung ist. Und die Sinne sind nicht ewig. Man hofft, dass die Maschinen ewig sind.
Sie setzen ja nicht nur die Kraft des Augenblicks dieser Ewigkeitsvorstellung gegenüber, sondern auch die Tiefenzeit, über die Sie eingangs ja im Zusammenhang Ihres Archäologiebegriffs gesprochen haben. Tiefenzeit kenne ich aus dem Anthropozän-Diskurs, wo es um Zeitdimensionen außerhalb unserer menschlichen Vorstellung geht, um Millionen von Jahren, vor dem Hintergrund dessen, was wir heute sozusagen ganz selbstverständlich verbrauchen ohne irgendein Gefühl für Zeit zu haben. Und Sie setzen das ja in Verbindung oder kontrastieren das mit diesen Ewigkeitsvorstellungen.
Ja, das ist auch für die Künste eine sehr spannende Geschichte. Kurz bevor die Unruhen in Teheran, im Iran losgingen, hatte ich das Glück, da an einer Diskussion an der Universität in Teheran teilzunehmen und bin mit einigen Künstlern zusammengekommen. Einer hat mir wunderbare Arbeiten gezeigt, die genau in das Herz dessen gehen, was Sie ansprechen. Er hat mit realem Öl, das aus der Erde gewonnen wurde, Bilder gemalt und wollte damit thematisieren, diese irrsinnige zeitliche Diskrepanz, dass Öl brauchte Millionen von Jahren, um das zu werden, was es ist. Jetzt wird es innerhalb von Sekunden verbraucht. Diese Spannung ist, glaube ich, wahnsinnig wichtig, die wir immer noch nicht in unserem Alltag begreifen. Was tun wir eigentlich, wenn wir Dinge verbrauchen, wenn wir Dinge verwenden, wenn wir sie benutzen im tiefen zeitlichen Sinne? Die Tiefenzeit ist von Börjes, wenn ich das so sagen darf, ein ethischer Begriff, ganz wesentlich ein ethischer Begriff. Warum? Weil sie uns zur Bescheidenheit zwingt. Das wäre das, was ich mit dem besten Paläontologen teile, die ich kenne, zum Beispiel mit Stephen Jay Gould, dem alten Harvard-Professor, der hat da wunderbare Bücher drüber geschrieben. Der hat mal dieses schöne Beispiel benutzt, wenn ich die Bedeutung der Menschheit mir vor Augen führen will, stelle ich mir einen Körper vor, stelle ich mir die gesamte Welt als einen Körper vor. Die Menschheit ist das, was herunterfällt, wenn ich eine Nagelfeile nehme und einmal Ratsch mache. Dieser Staub, der da runterfällt, im Verhältnis zu dem gesamten Körper, ist das, was wir Menschen eigentlich ausmachen. Tiefenzeit ist ein Appell, eine Aufforderung, um es direkt und pragmatisch auszudrücken, bescheidener zu sein und zu sagen, wir sind nicht so wichtig und so bedeutsam. Wir haben eine Verantwortung gegenüber dem Planeten, der uns hier Gastfreundschaft beschert. Dieser Verantwortung müssen wir gefälligst auch gerecht werden. Und alles, was wir an Instrumenten entwickeln, auch an ästhetischen Instrumenten, hat letztendlich sozusagen in dieser Perspektive seinen Sinn, dass wir sozusagen die Welt zwar verändern können, aber zu ihren Gunsten und nicht zu ihren Ungunsten. Das ist das, was die Tiefenzeit für mich ausmacht. Und dahinter steckt, wenn ich noch einen Satz anfügen darf, natürlich auch der naturwissenschaftlich nachweisbare Aspekt, dass im Laufe der letzten Jahrtausende die Vielheit, die Vielfalt, die Mannigfaltigkeit der Erscheinungen enorm reduziert worden ist und sich nicht erweitert hat. Paläontologen und Tiefenzeitdenker haben ein wichtiges Exzellenzkriterium, und das ist Vielheit, Mannigfaltigkeit. Das ist sozusagen, steht im Zentrum ihrer ganzen Gedanken. Wenn die Vielheit und die Mannigfaltigkeit eingeschränkt wird, dann haben wir es mit einer Reduktion zu tun und nicht mit dem, was die Leute Fortschritt bezeichnen.
Ich würde, nachdem wir eben in die Tiefenzeit gegangen sind und sozusagen diese ganz langen Zeiträume betrachtet haben, nochmal zurückspringen auf den Zeitrahmen, mit dem wir unser Gespräch begonnen haben, sozusagen die biografische Zeit, die eigene Zeit. Und wenn Sie jetzt zurückblicken auf Ihre Karriere als Mediendenker, dann haben Sie ja live mitverfolgt das Entstehen verschiedenster Medien und deren unglaubliche Beschleunigung, deren aktueller Höhepunkt die algorithmischen Bilder sind, über die wir gerade gesprochen haben. Wenn Sie jetzt nach vorne schauen und diese Beschleunigung weiterdenken, halten Sie diese Narrative von hybriden Existenzen, von Mensch-Maschine-Hybridisierungen, über die ja im Theoriefeld schon seit 20, 30 Jahren gesprochen wird, für realistisch, für wahrscheinlich, für begrüßenswert, für unausweichlich? Und was heißt das für uns hier und heute?
Ich habe versucht, zumindest in dem Manifest eine Position zu formulieren, die ich als ambiguig bezeichnen würde. Diese Frage von Dreyfus aus den 60er Jahren ob Denken sich nicht wesentlich dadurch auszeichnet, dass es ambiguo sein kann, prinzipiell ambiguo sein kann, ernst nimmt und dies sozusagen auch in den Text übersetzt. Ich gehe davon aus, dass diese Hybridität schon Realität ist. Viele meiner Freunde, die in meinem Alter sind und ein bisschen älter sind, sind schon längst halb Maschine, halb biologischer Körper. Einer meiner besten Freunde sieht es ganz offen. Rudolf Zwirner zum Beispiel, 93, der große Kunsthändler, der größte aller Zeiten, wie er sich manchmal auch bezeichnet. Gibt es schon. Das ist Realität. Die Frage ist, wie wir damit umgehen. Ich verherrliche diese Hybridität nicht. Ich mache daraus nicht sozusagen einen neuen Menschen im Sinne eben des Transhumanismus, der dann letztendlich doch der Alte bleibt, weil die Machtverhältnisse eben sich nicht verändern, sondern ich will auf die Ambiguität aufmerksam machen, auf die Widersprüchlichkeit, auf die Spannungen, die in einer solchen Konstruktion, in einer solchen Hybridität drinstecken. Das ist das, worum es geht. Das ist auch für mich die Aufforderung an die Kunst, experimentell mit diesen neuen Synthesen umzugehen. Schauen Sie, das ist immer natürlich sehr verführerisch, an solchen Stellen dann eben auch auf unmittelbare Zukunft zu verweisen. Aber wenn man sich die gegenwärtigen Entwicklungen in der Quantenphysik anguckt, die ja auch jetzt gerade im Moment sozusagen in die Feuilletons hineinkippt, weil die Quantenmechanik 100 Jahre alt geworden ist und jetzt einige versuchen, sie eben sozusagen in der allergrößten Einfachheit zu erklären. Aber mit den Quantencomputern, die eben sozusagen jenseits der Digitalität funktionieren, jenseits des 0-1-Prinzips, jenseits sozusagen des Mechanischen der Digitalität, werden natürlich nochmal ganz andere, auch materiologische Realitäten geschaffen, die auch im Hinblick eben auf das künstliche Denken oder die künstlichen Denkapplikationen eben eine sehr wichtige Rolle spielen. Ich hatte vor kurzem das Vergnügen, eine Diskussion an der Akademie in Düsseldorf mit einer Gehirnforscherin zu machen, die diesen berühmten Brain Atlas in Jülich entwickelt hat, also das Gehirn in feinste Scheiben zerlegen, um genau zu untersuchen, wie die Synapsen funktionieren. Wir haben es ja hier natürlich mit Neuronenschaltungen zu tun, letztendlich, wenn wir über elektrisches Denken sprechen, wenn man diese Untersuchungen sieht, dann kriegt man in etwa eine Vorstellung, was da noch alles an Forschung wahrscheinlich hervorgebracht wird, bis wir dann zu diesem Kyborg, wie er in den 50er Jahren genannt wurde, nicht Cyborg, sondern noch auf Deutsch Kyborg, was das werden wird. Für mich ist es ganz klar eine Aufforderung, der experimentellen und eingreifenden Arbeit Raum zu geben, viel mehr Raum zu geben, als das im Moment der Fall ist. Denn damit verbunden ist auch die Möglichkeit der kritischen Auseinandersetzung dann mit den künstlichen Intelligenzen. Ich arbeite zum Beispiel, wenn ich das noch erwähnen darf, mit einem Künstler, Marcello Mercado, der auch das Manifest mit angeregt hat, intensiv zusammen. Er hat bei mir auch damals studiert in Köln. Aber er ist einer der wenigen, die eben wirklich auch hoch auf einem hohen Niveau programmieren. Und ihm liegt gerade an dieser Gewalt, von der Sie auch sprachen, die Algorithmen ja auch ausüben können, strukturell sehr stark. Und diese Gewalt deutlich zu machen, eben in der Kunstproduktion, die er auch macht, mit seinen Fotos und mit seinen Installationen. Das war jetzt eine etwas längere Antwort, aber die Frage war auch komplex.
Ja, ich würde gerne nochmal die Frage stellen, die ja auch in so einer Art Nachwort oder Conclusio in dem Manifest zu finden ist. Und zwar, da haben Sie den Begriff der Materiologie und schlagen ja der Kunst damit auch eine Aufgabe zu, nämlich der einer Brückenfunktion zwischen Prozessen, Natur, Operationen, Systemen. Das wäre ja so ein bisschen das sozusagen die Frage auch nach, nicht direkt die Frage nach dem Fantasiemuskel, die wir gerne zum Schluss stellen, aber schon die eines Umgangs mit der Gegenwart. Wie schließen Sie das Manifest? Was ist Ihr Appell?
Ja, das hat schon auch mit dem Fantasiemuskel zu tun, aber stellen Sie Ihre Frage ruhig später, weil es eben darauf verweist, dass wir auch diese komplexen Dinge, über die wir gerade sprechen, eben nicht ohne das Material denken können, ohne das, was, da bin ich wahrscheinlich dann wirklich ganz einfacher historischer Materialist oder so etwas. Ohne das Material ist das alles nicht denkbar. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Der Begriff der Materiologie kommt eigentlich von Dubuffet, dessen frühe Arbeiten ich sehr, sehr schätze. Und er hat ja schon in den 50er Jahren begonnen, eben wirklich Naturmaterialien zu nehmen und sie dann sozusagen aufeinander loszujagen, miteinander zu kombinieren, Collagen zu machen und so weiter und so fort. Und hat das dann eben Materiologie genannt und wunderschön formuliert. Das ist die Vermittlung zwischen Himmel und Erde. Wow, besser kann man es nicht machen. Das ist natürlich sehr pathetisch, aber es ist sehr schön, weil es genau auf diesen ethischen Punkt eben nochmal zu sprechen kommt. Ich benutze die Natur und Elemente der Natur, in dem Falle sozusagen fast schon tote Natur von Dubuffet, und stelle durch die Verbindungen, die ich mache, etwas anderes her, eine neue Qualität. Das heißt, ich unterstütze eigentlich das Natürliche in seiner Existenz und in seiner Schönheit, auch in seiner Bedeutung, und gebe ihm nochmal sozusagen auf einer anderen Ebene, eben auf einer künstlerischen Ebene Raum. Und das finde ich hochspannend. Und ich denke, da habe ich auch, ich habe das Glück gehabt, auch mit Bruno Latour ein bisschen arbeiten zu können, auch am ZKM. Wir haben die letzte Ausstellung Critical Zones zusammen entwickeln dürfen. Das war eine sehr spannende Geschichte. Und Bruno Latour hat immer wieder betont, es geht um diesen Gestus auch. Wir müssen uns sozusagen um den Planeten Erde, und das heißt eben auch um das Material, das ihn ausmacht, kümmern und nicht sozusagen um die Hirngespinste. Aber in Ihrer Frage, wenn ich darauf noch reagieren darf, steckt auch ein wichtiger Gedanke drin, der nicht ganz einfach zu formulieren ist, die Trennung zwischen Dingen, die ausgedehnt sind, und Dingen, die man nur denken kann. René Descartes, 17. Jahrhundert. Diese Trennung akzeptiere ich nicht. Dazu habe ich mich zu intensiv mit tiefenzeitlichen Dingen beschäftigt, wie Alchemie beispielsweise, um zu wissen, das bringt nichts, das führt zu nichts, diese Trennung. Wir müssen immer beides zusammendenken. Deshalb habe ich uns diese Einstein-Figur hier auch mitgebracht, die mit dem Zeigefinger auf den Kopf deutend einfach nur zeigt, demonstriert, wo das Denken stattfindet, im Gehirn, innen, intern und nicht extern auf irgendwelchen Festplatten, die dem Gehirn ausgelagert sind.
Unser Podcast heißt ja Fantasiemuskel, und damit leiten wir ja immer die abschließende Frage oder manchmal abschließenden Fragen ein, weil wir in einer vielleicht etwas naiven Haltung propagieren wollen, dass wir als Menschen sowas wie Fantasie würden trainieren können, auch mit so einem romantischen Bild durchaus verknüpft. Wir als Kinder sprühen über vor Fantasie, welcher Qualität auch immer. Und als Erwachsene vermissen doch viele Menschen dieses Potenzial für sich wieder fruchtbar zu machen. Muskel, so die Behauptung, kann man trainieren. Und im Kontext mit KI bekommt Trainieren natürlich nochmal eine ganz andere Bedeutung. Sie sprechen in Ihrem Buch deshalb ja auch von Trainingslagern, dass wir Menschen, unser Wissen, unser archiviertes Wissen ist das Trainingslager für die KI. Was können wir denn als Menschen dem sozusagen für ein menschliches Training entgegenstellen? Oder macht das gar keinen Sinn, weil die KI so viel schneller und besser sich trainieren kann, als wir in unseren Langsamen und Bequemlichkeiten, dass wir uns vielleicht sogar von unserem Bild des Fantasiemuskels verabschieden müssen?
Ich habe natürlich Lust, auch auf diesen Fantasiemuskel als Begriff einzugehen, aber dazu haben wir wahrscheinlich keine Zeit, weil ich ihn wirklich sehr schön finde. Er erinnert mich an meinen alten Freund, den Philosophen Dietmar Kamper. Sie kennen ihn vielleicht auch noch aus der Berliner Zeit, der immer gerne vom Körperdenken gesprochen hat. Geistesgegenwart und Körperdenken, das waren die wichtigsten Begriffe, die er immer versuchte zusammenzuführen. Und der Fantasiemuskel, als ich das zum ersten Mal las, hat mich sofort daran erinnert. Denn der Fantasiemuskel verweist ja darauf, es geht um einen materiologischen Vorgang. Und das finde ich sehr spannend. Und das verweist eben auch nochmal auf den Körper, also auf das Innere des Körpers, in dem die Fantasie stattfindet. Und das ist der springende Punkt. Wir können, was die Archive, die Container, von denen sich die künstlichen Intelligenzen ernähren betrifft, mindestens in zwei Richtungen arbeiten. Die erste, wir müssen die Archive noch viel besser machen, als sie sind. Das heißt, wir müssen Denken einführen in diese Lager, was ungewöhnlich ist, was die Rennler meinetwegen auszeichnet, aber was anders ist als das Denken in der Mitte. Das finde ich sehr wichtig. Das dürfen wir nicht aufgeben, denn alles, was die künstlichen Intelligenzen benutzen, ist das, was wir vorher oder andere vorher produziert haben. Und da müssen wir sozusagen ran. Deshalb auch meine tiefenzeitlichen Forschungen, die gehen natürlich längst auch in diese Archive ein. Das kann ich versuchen, wenn ich ChatGPT abrufe. Das ist längst drin alles und das ist doch gut. Das ist spannend für mich. Aber ich glaube, das ist mindestens genauso wichtig. Da gibt es keine Hierarchie in den Bedeutungen. Natürlich müssen wir auch die analogen Fähigkeit viel stärker aktivieren. Das Buch, das ich 2012 bei Merve geschrieben habe, nach den Medien, endet mit diesem Appell. Wir müssen lernen, online existieren zu können und offline sein zu können. Das gilt nach wie vor für mich. Das Offline-Sein schließt alles, was mit sinnlicher Erfahrung auch im künstlerischen, ästhetischen Sinne betrifft, ein. Das Online-Existieren betrifft vor allem die Organisation unseres Lebens, die Art und Weise, wie wir außen in der Welt sind. Dazu brauchen wir die Netze, Bücher, alles das können wir doch gar nicht mal machen ohne die Netze. Und wenn ich in die Wirtschaft und in die Ökonomie hineingehe, dann wird das natürlich alles noch viel dramatischer. Es geht ja alles gar nicht mehr ohne die vernetzte Welt. Aber die innere Erfahrung, die das Denken ausmacht, die auch die Fantasie betrifft, die braucht die sinnliche Erfahrung und braucht die materielle Erfahrung. Das ist der springende Punkt. Und das ist interessant. Ich bin kein Philosoph, aber ich habe natürlich auch einiges zur Philosophie gelesen. Dieser Zwiespalt, der taucht an so vielen Stellen auf. Sie haben dieses sehr schöne Wort auch der Vorstellungskraft in ihrer Tätigkeit, in ihren Projekten implementiert. Kant hat sich damit extrem intensiv auseinandergesetzt in seinen großen Hauptbüchern Kritik der reinen Vernunft und Kritik der Urteilskraft. Er hat unterschieden zwischen zwei verschiedenen Einbildungskräften. Eine Einbildungskraft, die eher reaktiv ist, die eher passiv ist, und eine Einbildungskraft, die erfinderisch ist, die nach vorne geht, die projiziert. Plusser hat dann darauf aufgesetzt, Projektion war einer seiner wichtigsten Begriffe. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Und dieses Erfinderische der Einbildungskraft, diese erfinderische Einbildungskraft, was Husserl das originäre Bewusstsein nennt, das ist eigentlich das, was dann eben auch wirklich die Kontrasterfahrung ermöglicht, mit denen wir uns kritisch mit den Maschinen auseinandersetzen können.
Spannend und reizt mich dazu, jetzt vielleicht noch eine Erweiterungsfrage zu stellen, und zwar den Mediendenker Zielinski als praktischen Ratgeberautor sich vorzustellen. Und ich selber kenne genau das, was Sie gerade beschrieben haben. Und man versucht ja geradezu in Prozessen sich selber wieder in Offline-Existenzen reinzubringen. Gelingt mir bei meinen Kindern zum Beispiel unheimlich schlecht, weil die Anziehungskraft dieser Medien natürlich so stark ist, dass man eigentlich nur noch, spaßeshalber sagt, zum Rauchen vor die Tür geht. Aber welche Strategien kann man da überhaupt anwenden? Oder haben Sie da eine Idee oder eine Vorstellungskraft? Fantasiemuskel.
Das sind eine Fülle von Strategien, würde ich das nicht nennen, von Taktiken, von ungewöhnlichen Maßnahmen, die man ergreifen kann. Ich beschäftige mich im Moment, deshalb fällt mir die Antwort wirklich nicht leicht darauf, mit 20 Fakultäten, die wir für die Zukunft, für die künftigen Kunstakademien und Kunstinstitutionen benötigen. 20 Fakultäten, das wird ein Buch, zu dem ich Indiana University Press in Chicago eingeladen hat, und ich muss es jetzt schreiben. Im Moment bin ich gerade an der Fakultät Gärtnerei. Das ist so eine dieser ungewöhnlichen Maßnahmen, die Gärtnerei, die weit über die Landschaftsarchitektur und das ganze Zeug hinausgeht. Die Gärtnerei als eine Art von Haltung gegenüber der Welt und der Art und Weise, wie ich mit der Natur und der Welt umgehe. Eine der wichtigsten Fakultäten, die mir auch am schwersten zu schreiben fällt, ist die für Würde. Eine weitere ist Dancing Philosophy, Philosophie tanzen, der Begriff kam vorhin schon mal vor. Also das sind alles ungewöhnliche Maßnahmen sozusagen, die in die Richtung gehen, die uns die KI vielleicht ermöglicht, jetzt zu vertiefen und weiterzuentwickeln auch. Das muss man doch mal klar sehen. Die KI schafft auch Freiräume für Dinge, schafft Freiräume dafür, dass wir viel grundsätzlicher über das nachdenken können. Was ist es eigentlich mit der Kunst? Warum gibt es in der Bundesrepublik 26 Kunsthochschulen, die alle dasselbe machen und alle genauso strukturiert und organisiert sind? Und die machen seit 50 Jahren dasselbe mit ganz wenigen Verschiebungen. Und das muss doch nicht sein. Wir können jetzt großzügig darüber nachdenken, was das, was uns an der Kunst wirklich interessiert, ausmacht und wie wir das unterstützen können und weiterentwickeln können. Deshalb diese Fakultäten, ich nenne sie Quantum Faculties, auch ein gefährlicher Begriff, vielleicht werden sie am Schluss auch Deep Faculties heißen, aber Quantum Faculties gefällt mir auch ganz gut, einfach deutlich zu machen, da gibt's so wahnsinnig viel zu tun in dem, was wir Erfahrung, sinnliche Erfahrung, Denken, Körperdenken, Geistesgegenwart nennen können, in kritischer Partnerschaft mit den künstlichen Intelligenzen weiterentwickelbar ist.
Liebe Herr Zielinski, liebe ZuhörerInnen, wir haben eine Reise gemacht von KI zu Kant, von Kunst zum Körperdenken, um am Ende auch noch über Gärtnerei nachzudenken. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch. Vielen Dank, dass Sie hier waren.
Ich danke Ihnen für die wunderbaren Fragen, ohne die ein gutes Gespräch nicht zustande kommen könnte.
Ja, vielen lieben Dank, das war ein Vergnügen.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.